da musste ich mich jetzt auch erstmal ein bisschen sammeln. Das letzte Mal, ich das Lied gesungen habe, meiner Erinnerung nach, war es auch hier im September, als es diese Abschiednahme gab von Mika. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, jetzt in diesem Gottesdienst oder auch wenn wir gesungen haben, ob auch so Erinnerungen in dir hochgekommen sind, wie du Abschied genommen hast in diesem Jahr, wie du mit dabei warst, vielleicht auch in einem Moment, wo du am liebsten gar nicht hättest dabei sein wollen. Ach, wäre das doch nicht passiert, ach, wäre es doch anders gelaufen. Aber wir erleben das auf dieser Erde, erleben das in dieser Zeit, dass wir mit Dingen konfrontiert sind, Dinge erleben, wo Menschen sterben, und es ist immer ein Verlust, aber ich bin immer dankbar dafür, wenn Menschen ihre Zeit leben durften und nicht vor ihrer Zeit gehen müssen. Und manchmal ist das nicht so. Es ist dann anders und wir werden so damit konfrontiert, dass wir in einer Welt leben, in der es diesen Tod gibt und auch viel gibt. Und sollte man es mal kurz vergessen haben, hat man den Fernseher angemacht, die Nachricht mitbekommen. Es ist so eine Begleitung, mit der wir leben. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen und damit Antworten finden. Unerwartet hat mir mein Dienst, Pastor zu sein, dabei auch mal eine Hilfe gegeben. Weil man kann sich vielleicht vorstellen, wenn du Pastor wirst, dann weißt du, dass du irgendwann auch Menschen beerdigen musst. Und das ist so etwas, wo man denkt, hoffentlich schaffe ich das. Und als ich in den Dienst gegangen bin, hat es gar nicht lange gedauert, dann hatte ich damit zu tun. Aber bevor das passierte, lernte ich die Menschen in der Regel kennen. Ich lernte sie kennen, weil sie krank waren und ich sie noch besuchte, ich mit der Familie sprach. Auch hier, als mein Dienst startete, habe ich es so erlebt mit Anton, dass ich Anton noch ein paar Tage bevor er ging, kennengelernt habe. Und dann gibt es auch etwas ganz Besonderes, was ich auch damals, als ich Pastor wurde, nicht erwartet hätte. Ich habe das Leid gesehen, den Schmerz auch der Familie gesehen. Habe auch gemerkt, wie auch die Person selber manchmal ein Stück ringen musste, damit klarzukommen, obwohl ich auch ganz viel Frieden erlebt habe. Und dann habe ich euch etwas immer mehr bemerkt. Von Mal zu Mal. Von Besuch zu Besuch. Ich habe gemerkt, es ist wahr, was wir glauben. Es ist wahr. Wir haben wirklich eine Hoffnung, die nicht nur eine Hoffnung ist, die eine Wahrheit ist. Es gibt dieses Leben, das nach dieser Erde weitergeht. Und Jesus hat das wirklich geschafft. Er hat es wirklich geschafft, den Tod zu besiegen. Es ist wahr. Und immer wieder bist du als Pastor und so auch jetzt und heute jemand, der predigt. Aber es sind auch Situationen, die uns predigen. Und mir hat dieses Erlebnis und auch diese sterbenden Menschen und Jesus in der Situation hat mir immer wieder gepredigt. Auch die Auferstehung ist wahr. Wir haben diese Auferstehungshoffnung. Und daran dürfen wir uns ganz begründet festhalten. Es ist kein Strohhalm. Kein Vertrösten. In allem Respekt will ich das sagen, dass ich auch andere Beerdigungen manchmal erlebt habe und wo ich auch Worte gehört habe, die trösten sollten. Ja, und dann werdet ihr euch wiedersehen und dies und das. Aber es war nur nett gemeint, wo ich wusste, nein, da ist kein Boden. Jesus ist der Fels. Jesus ist der Weg. Und mit Jesus gibt es das ewige Leben. Und es hat mir dann auch geholfen, als ich Anton erlebt habe, der das auch so ausgedrückt hat mit seinem Lied. Er hatte so ein Lied, was er so gelebt hat. Ja, gelebt vielleicht, ja, guter Versprecher, geliebt hat auch. Und eins war, Jesus, wenn ich dann bei dir sein werde. Jesus, wenn ich dann bei dir bin. Und wir dürfen ihn schon hier auf Erden erleben. Und dann ist das für mich auch wieder kein Trost, sondern eine Wirklichkeit. Ja, Jesus, bei dir. Und dann kann ich auch das alles, was ich jetzt erlebt habe, vergessen. Und ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir so vor, dass es sein wird, wie wenn ein Mensch hier auf Erden geboren wird. Der gibt es ja auch Geburtsschmerzen, was dann die Frau erlebt. Ich habe auch die Geburt unserer vier Kinder erlebt, miterlebt. Aber dann ist immer wieder dieses Wunder, dass wenn das Kind geboren ist, und natürlich gibt es auch manchmal, dass es noch verdaut werden muss und so, dann, das ist also, aber im Großen und Ganzen ist etwas, dass diese schlimmen Schmerzen dann verschwinden. Und die Freude und das Leben, die Gegenwart des Lebens bleibt an diesem Menschen, der geboren wurde. Und ob es vielleicht mit unserem Leben hier auf Erden ein Stück ähnlich ist, bei dem, was wir hier erleben, erleben müssen, aber zu einem heiligen Zweck, zu einem größeren Leben, einem anderen Leben. Ich möchte jeden ermutigen, der das jetzt vielleicht so hört, aber vom Erleben, vom inneren Herzenszeugnis noch nicht so nachvollziehen kann. Nimm dieses Zeugnis. Wir sind zuerst berufen, die Zeugen Jesu Christi zu sein. Und höre dieses Zeugnis, weil es ist derselbe Gott, der auch dir dieses Zeugnis geben möchte. Und wenn Tod dich immer noch so drückt, ich meine, es hört nicht auf, es ist kein leichtes Thema, aber dass dieses Licht, diese Hoffnung, dass Jesus da reinkommt, wo Tod und das Erleben von Tod und Trauer dich niederdrückt und wie eine Dunkelheit über dir vielleicht wirkt. Bete, Jesus, komm hinein. Höre dieses Zeugnis, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt, wie du das hier auf Erden erlebst. Jesus, bitte komm hinein. Ich weiß nicht, kennst du diesen, Gott hat ganz viele Namen, die uns die Bibel erzählt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, er ist die Auferstehung. Aber auch über den Vater gibt es verschiedene Namen. Vater des Lichts zum Beispiel, oder ich bitte mal die Technik aus 2. Korinther uns diese Bibelstelle ran. Ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, Vater, Gott allen Trostes, Vater der Erbarmungen. Ich lese mal vor aus 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Weil es ist auch ein Ringen, wenn wir Angst, wenn wir Schmerz, wenn wir Trauer, Tod erleben, ja, dann weiß man vielleicht diese und jene Bibelstelle, aber kommt es in meinem Herz noch an? Kann ich mich mit dem, was ich im Kopf entweder schon weiß oder für sehr wahrscheinlich halte, dass es so ist, kann ich das auch empfangen in meinem Herzen, dass es da ankommt, dass es Herzenswirklichkeit wird? Diese Entfernung von hier oben bis dort kann manchmal sehr, sehr weit sein. Und Gottes Wort will uns da helfen, dass Glaube in unserem Herzen wirklich wächst. Und diese Namen Gottes sollen uns auch dabei helfen, wenn jemand einen Namen in Bezug auf etwas hat, dann darf man das mit Fug und Recht erwarten. Ja? Wenn jemand zum Beispiel der Elektriker ist oder der Forscher ist oder der Politiker ist, hat er mit dem, was da in dem Namen drinsteckt, was zu tun. Nimm diese Namen vielleicht ganz neu mit. Vater der Erbarmungen. Vater der Erbarmung. Gott, der mitfühlt. Vielleicht fragen wir uns manchmal, aber Herr, da du doch Gott bist, musst du das denn zulassen und so weiter. Manches können wir auf Erden hier nicht beantworten. Aber auf Gottes Wort schauen und Gottes Wort ergründen, darum bitten, dass es unser Herz wird. Vater der Erbarmung. Gott, der Vater, fühlt mit, dass er nah ist. Und dass er Gott allen Trostes, nicht Gott des Trostes steht da, Gott allen Trostes, dass er trösten will, dich stärken will. Und du darfst ihn suchen. Ich will auf Jesus schauen. Wie hat Jesus das erlebt? Und wenn wir an Jesus im Neuen Testament denken, sehen wir einen wundervollen Verkündiger und Lehrer. Wir sehen einen gewaltigen Heiler. Wir sehen einen Propheten, eben den Messias. Aber wir sehen auch, wie Gott wirklich Mensch geworden ist und möchte darauf schauen, wo Jesus getrauert hat. Wo erlebt Jesus das, Und erzeugt uns die Bibel, erzählt uns die Bibel, dass Jesu Herz so stark verletzt wurde, dass er so getrauert hat. Einmal zum Beispiel, als er hört, dass Johannes der Täufer getötet wurde. Johannes der Täufer war für Jesus nicht einfach irgendwie ein anderer Mann aus Israel, der auch Gott dient. Jesus und Johannes der Täufer kannten sich schon lange Zeit. Ganz am Anfang wird erzählt, wie Maria als schwangere Frau, also noch vor Weihnachten, Jesus als Baby war noch in ihrem Leib, dann die Elisabeth besucht. Die später ja auch schwanger wurde. Auch diese besondere Empfängnis mit dem Zacharias, sie dachten, sie sind zu alt und das geht alles nicht mehr. Und auch Gott schenkt auf wunderbare Weise dort auch ein Kind, es wird Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer und Jesus werden sich schon viele Jahre, 20, 30 Jahre wirklich gekannt, erlebt haben. So wie viele, die heute hier sind, auch viel Familie haben mit Cousins hier, dann Cousinen und der Onkel und dir und das, dass auch Jesus ein Mensch war, der in Familie groß geworden ist. Und einer davon war Johannes der Täufer. Und dass er ihn wahrscheinlich geliebt hat, würde ich von ausgehen. Und dass Johannes der Täufer vor allen Dingen dann auch ein Mann wurde, der sich für Jesus immer, für Gott immer wieder neu entschieden hat und dann seine Berufung annahm, seine Berufung lebte. Wir kennen vielleicht den starken Johannes der Täufer, der natürlich Wahnsinn ist, ein Riesenmann Gottes. Es steht geschrieben, eine Frau hat keinen Höheren auf Erden geboren als Johannes der Täufer. Aber der ist ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Auch ein Mensch, der sich entscheiden musste, Herr, ich folge deinem Ruf. Ich folge deiner Berufung und wo er angefochten wird, er geblieben ist. Und dass Jesus das erlebt hat, der es ähnlich erlebt hat. Zwei Männer, die ihre Berufung ergreifen, die nebeneinander dienen, einem Israel, das so viel in Verlorenheit unter fremder Besatzung lebte. Wie werden diese beiden Männer zueinander gestanden haben? Es gibt einen kurzen Moment, den uns die Bibel berichtet von der Taufe Jesu. Ein interessantes Feld, darauf näher einzugehen. Und dann wird ermordet wegen einer Spielerei. Eine junge Frau tanzt, ein König ist begeistert, ein König hat wahrscheinlich dann, was weiß ich, was er für Gefühle hatte und dann noch ein paar Gläser, Kelche Wein getrunken, verspricht irgendeinen Quatsch und wegen einem Unsinn kommt dieser gewaltige Mann dann zu Tode, wird ermordet. Für nichts und wieder nichts. Und Jesus hört das. Dann heißt es von Jesus, er ging weg an einen einsamen Ort. Das ist auch Jesus, der wirklich Mensch geworden ist. Nicht einfach der Übermensch, den nichts erreicht hätte, sondern immer wieder heißt es auch, ne, wie sein Herz erreicht wurde. So auch da. Er ging an einen einsamen Ort. Wer das nachlesen möchte, in Johannes 14, Vers 13 ist berichtet, haut nicht ganz hin, dann heißt es, die Menge suchte ihn und folgte ihm. Sein Versuch, sich zurückzuziehen, funktioniert nicht so richtig. Aber auch er sucht und muss das verdauen, muss beten. Eine andere Situation ist, als Jesus trauert, wo es heißt, Jesus weinte über Jerusalem. Das ist eine ganz gewaltige Situation, die vorher passiert ist. Das ist da, als Jesus in Jerusalem einzieht, was wir bei Palmsonntag immer wieder feiern. Jesus zieht ein. Eigentlich der Plan Gottes, der Messias zieht in Jerusalem ein und möge doch jetzt Jerusalem den König der Könige erhöhen. So sollte es eigentlich sein. Und direkt danach heißt es, wie Jesus dann, Lukas 19, Vers 39 wird es beschrieben, es heißt, er weinte über Jerusalem, weil er die Verlorenheit von Jerusalem gesehen hat. Und hier weint Jesus nicht, das ist eine andere Seite, wo wir schlimme Trauer erleben, sondern er weint darüber, wo Berufung zerbrochen ist, wo Träume zerbrochen sind. Weil Jerusalem ist nicht nur irgendeine Stadt, Jerusalem ist die berufene Stadt, wo Gott sich verherrlichen möchte, wo eigentlich der Christus erhöht werden sollte mit einem wundervollen Plan Gottes. Aber Sünde und Übel ist in Jerusalem und bald die Kreuzigung und andere Dinge sind dann die Folge. Und Jesus sieht diese Stadt und Jesus sagt auch, was passieren wird. Er prophezeit dann auch und wie Jerusalem belagert werden wird und dann ja auch die Mauern abgebrochen und überhaupt. Er sieht das alles. Wo der Plan Gottes nicht wird. Nicht, weil Gott nicht Gott wäre, sondern weil Menschen ihm widerstehen. Und er weint darüber. Und das ist eine andere Seite, wie wir Trauer erleben. Dass gute Dinge, die auch wirklich sein sollten, sich nicht erfüllen. Dass eine Ehe, die Gott sehr wohl gemeint hat, zerbricht. Das Drama, welch ein Schmerz. Oder du hast ein Kind oder Enkelkind und es geht einen Weg und du siehst, wie dieses Leben, du kannst zugucken, wie dieses Leben immer weiter zerbricht. Schlechte Entscheidung, schlechte Beziehung und weiter folgt der Nächsten. Das ist nicht dein Leid, aber weil du diesen Menschen liebst, weil du verbunden bist, ist es auch dir eine Riesenlast. Manch einer muss gucken, dass er nicht daran zerbricht, was er mit seinem Kind, vielleicht aber auch seinen Eltern oder was auch immer, einem lieben Menschen, den er liebt, passiert, daran nicht zerbricht. Und diese Art von Schmerz erlebt Jesus auch, als er auf Jerusalem schaut. Und es ist wichtig, dass wir auch diesen Jesus sehen, der schlimm gelitten hat, der Zerbrochenheit erlebt hat. Weil der Sohn Gottes tatsächlich wirklich ganz Mensch geworden ist. Ganz Mensch geworden ist. Das heißt, wenn du dort stehst mit deinem Herzen und weißt sehr wohl, was Zerbrochenheit ist und spürst sie vielleicht fast jeden Tag und so oft, wenn du es gar nicht willst, nimm das heute mit. Jesus sieht es, weil er Gott ist, aber er hat es, als er Mensch wurde, auch mitgespürt. Er ist ganz Mensch geworden. Glaub nicht, Jesus ist zu weit weg. Glaub nicht, Jesus ist zu enthoben. Nein, Jesus weiß, was du fühlst und wie es sich anfühlt. Hab Vertrauen. Und bete und wende dich an diesen Gott allen Trostes. Aber ich will jetzt nochmal auf Jesus gucken in einer Art und Weise, wie du es vielleicht auch gar nicht zuerst getan hättest. Weil wenn ich Jesus suche, schaue ich natürlich gern ins Neue Testament. Welch ein Schatz ist im Neuen Testament, Gottes Sohn zu sehen. Aber welch ein noch größerer Schatz ist es, wenn wir uns vom Alten Testament helfen, besser zu sehen. Lass uns mal in Jesaja 61 schauen. Da wird Jesus beschrieben durch den Propheten Jesaja. Da heißt es, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten alle Trauernden. Mal weiter. Auch den Präsenter, ich muss mich noch dran gewöhnen hier. Den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Es ist so ein Stück weit wie eine heilige Brille, die uns angeboten wird, Jesus zu sehen, wie wir ihn im Neuen Testament dann handeln sehen. Ob er den Gefangenen befreit, der von diesem Geist Legion oder mehreren Geistherren besessen ist, ob es die Blinden, die Elenden sind, die Aussätzigen, die auch mit dieser Ausgeschlossenheit aus der Gesellschaft leben mussten, oder. Und zu schauen, ja, um mal mit den Augen ihn anzuschauen. Und ich möchte jetzt noch den Text nochmal lesen und achte bitte mal genau darauf, wie viel es eigentlich um Verlust, um Trauer in dieser prophetischen Rede über Jesus geht. Achte mal darauf, ich lese es nochmal. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten alle Trauernden. Ich komme gleich zu Vers 3. Warte mal kurz, lass uns mal kurz bei dem hier bleiben. Geh noch mal kurz zu 1, 2, bitte. Gerade komme ich gerade jetzt. Einmal zurück, bitte. Ja. dieses gebrochene Herz, die gebrochenen Herzen sind, gebrochene Herzen zu verbinden, müssen wir nicht lange fragen. Wenn wir an Mika denken oder andere Dinge, auch manche Liebesbeziehung, die zerbricht oder Ehe, die zerbricht, ein gebrochenes Herz. Aber Jesus ist gekommen, zerbrochene Herzen zu verbinden. Und wenn es hier dann heißt, Freilassung, Ausrufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, denkt man vielleicht nicht zuerst an Trauer. Aber wenn du Trauer echt erlebt hast oder manche echt trauernde Menschen erlebt hast, dann weißt du schnell, wie auch Trauer ein Gefängnis werden kann. Auch Angst vor Tod ein Gefängnis werden kann. Und in Vers 2 geht es weiter. Ausrufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Manche Trauer, die durch Zerbruch entsteht oder auch Ungerechtigkeiten, vielleicht auch im Arbeitsbereich. Oder jemand, ich denke an einen Menschen, durch einen Schlaganfall ist eben nicht nur der Körper geschädigt worden, sondern eigentlich das ganze Leben weggenommen worden. Arbeit war nicht mehr möglich, die Ehe veränderte sich total, weil der Mensch einfach ein total anderer geworden ist. Wie viel können wir verlieren? Aber Jesus ist gekommen, zu trösten alle Trauernden. Wir gehen nochmal zu Vers 3. Und dann dieser Vers bezieht sich, ist sehr lang, bezieht sich vollkommen, Trauernden zu dienen und sie wieder neu zu machen. Den Trauernden zu Zion, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben. Trauer macht uns auch dunkel, beugt uns. Und wieder einen anderen Schmuck, vielleicht auch eine andere Haltung zu geben. Freudenöl statt Trauer. Vielleicht auch bei Freudenöl daran zu denken, was sich durch das Salben ausdrückt. Ich weiß nicht, ich hatte heute auch irgendwie so den Gedanken, mein Salbfläschchen mitzunehmen. Ist auch etwas, ist heute nicht das Thema, aber lasst uns das finden als Gemeinde. Gott schenkt Salbung. Gott segnet. Und das ist ein tolles Thema, in das man einsteigen sollte. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Wir kennen dieses Bild aus dem Neuen Testament, dass der Herr uns wie neue Kleider anzieht, in denen wir leben dürfen, dass unsere Persönlichkeit verändert. Manch einer ist durch Trauer auch in seiner Persönlichkeit stark geprägt worden. Vielleicht weil Trauer in der Familie war. Ich kenne manche Lebensgeschichten. Und als Pastor hast du ja auch so ein bisschen so einen seelsorgerlichen Blick oder so auch für seelsorgerliche Geschichte. Und dann stirbt da ein Kind und du siehst, wie es die ganze Familiengeschichte geprägt hat, wenn es schlecht läuft über Generationen, was dann los war. Und als er reinkommt und ein neues Gewand, wie eine neue Persönlichkeit anzieht, dafür ist Jesus gekommen. Statt eines verzagten Geistes. Jesus kommt zu uns in unserer Dunkelheit und Trauer, in unserem Schmerz. Vielleicht hast du Jesus noch gar nicht so gesehen, weil er ist natürlich auch der Lehrer, der uns die Vergebung bringt. Er ist der, der auch heilt und der uns das ewige Leben erkauft. Halleluja. Aber er ist auch der, der für unseren Schmerz gekommen ist. Diese Traurigkeit, das Dunkel gekommen ist. Und nimm das vielleicht ganz neu mit. Jesaja 61, die Verse 1 bis 3 oder auch die nächsten Verse gehen auch weiter in diese Richtung. Sie gehören zu meinen Lieblingsversen in der Bibel, weil sie Jesus so wunderschön beschreiben und nochmal ein Stück weit helfen, nochmal eine weitere Herrlichkeit in Erzählungen im Neuen Testament zu lesen. Ich möchte diese Predigt mit einer Werbung beenden, mit einer Werbung für Gottes Wort. Und zwar, wenn du Freude hast, vielleicht persönlich oder für einen Hauskreis oder wo auch immer, dass du genau diese Verse aus Jesaja 61 mal nimmst und dann Johannes 4 liest, die Frau am Jakobsbrunnen. Seine Geschichte, wo Jesus einer unfreiwillig einsamen Frau begegnet und das Leben dieser Frau total verändert, die Frau am Jakobsbrunnen. Und was Jesus tut, ist gewaltig, aber es nur mit dieser Brille anzuschauen. Wie Jesus genau das, was hier beschrieben steht, tut. Eine vielleicht wunderschöne Bibelarbeit, ein wunderschönes Hauskreisgespräch, GBS, Waldemar, vielleicht eine Idee, ne, über Jesus zu staunen, weil er in seiner Person die Antwort ist. Auf Trauer, auf Tod. Jesus ändert alles. Amen. Lasst uns zusammen singen. Das ist schon ein gutes Ding, das Glaubensbekenntnis in wunderbarer Form.